5 häufige Irrtümer über Selbstreflexion. Damit beschäftigen wir uns heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer, grüße Sie und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Entweder zurück, wenn Sie diesen Podcast schon länger gehört haben, freue ich mich sehr, wenn Sie wieder dabei sind. Oder auch wenn Sie neu hier reingekommen sind in diesem Podcast, geht es mir darum, die gewaltfreie Kommunikation als eine Methodik der Selbstreflexion, der Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln, fernab von Selbstzensur und 4-Schritte-Sprache, wie sie manchmal leider missverstanden wird. Wenn Sie eine schnelle Einführung suchen in die Grundlagen, in die Theorie, hören Sie sich am besten die ersten 11 Folgen dieses Podcasts an. Dort kriegen Sie so die Basics von mir. An dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank an die neuen Mitglieder in der Podcast-Gemeinschaft. Dieser Podcast soll ja auch zum Lernen und Weiterdenken dienen. Und wenn Sie das interessiert, dann können Sie gern Mitglied werden in der Podcast-Community, einfach auf die Homepage gehen. Dort finden Sie einen passenden Reiter dazu. Und wir haben eben 3 neue Mitglieder. Und ganz herzlichen Dank an euch für die Unterstützung. Das ist an Juliane, Brigitte und Jürgen, ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich, dass wir uns dann teils bald im Webinar sehen oder ihr euch mal mit Fragen bei mir meldet. Okay, jetzt steigen wir aber ein in das Thema Selbstreflexion und häufige Irrtümer. Selbstreflexion ist in bestimmten Kreisen in aller Munde, also im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung, auch im Managementbereich, Führungsentwicklung, landen Sie früher oder später bei diesem Thema, weil ganz natürlich Selbstreflexion eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, sage ich jetzt mal, Methodik oder Herangehensweise ist, wenn es darum geht, persönliche Verhaltensweisen zu verstehen und natürlich zu verändern. Es geht ja auch immer darum, dass man teilweise Verhaltensweisen ändern muss, teils, wenn man sie ändern will, teils, wenn man sie ändern muss, im Führungsbereich zum Beispiel als Führungskraft. Und da ist Selbstreflexion einfach der Weg, der Königsweg, weil wir eben erstmal uns selbst besser verstehen müssen. Nun habe ich aber festgestellt über die Jahre, dass natürlich auch Selbstreflexion ein sehr, sehr weites Feld ist, das sehr, sehr unterschiedlich verstanden wird, und habe mal versucht, 5 häufigsten und verbreitetsten Irrtümer zusammenzufassen, die mir so eingefallen sind. Und natürlich ist es als Anregung gedacht. Heißt nicht, dass das komplett ist. Wenn Ihnen weitere einfallen oder wenn Sie Fragen haben zu einzelnen oder Ergänzungen oder auch Korrekturen, bitte melden Sie sich gerne. Dazu dient dieser Podcast ja. Irrtum Nummer 1. Selbstreflexion ist eine leichte, schnelle Methode, ein bisschen Nachdenken über mich selbst reicht ja. Großer Irrtum. Warum? Ich habe immer wieder auch Teilnehmer in Ausbildungen, die dann mit unserer Art der Selbstreflexion in Kontakt kommen und die feststellen, dass das irgendwie was völlig anderes ist, als sie jahrelang gemacht haben. Teilweise auch in therapeutischer Begleitung gemacht haben. Aber bitte jetzt nicht missverstehen, ich bin ein großer Freund von Therapie. Aber alleiniges Nachdenken über sich selbst, so ein bisschen über ein paar Themen, die man hat, die reicht eben nicht. Also Selbstreflexion klingt so leicht und schnell erledigt. Tatsache ist aber, sich selbst wirklich zu betrachten, sich zu reflektieren, das bedeutet ja Selbstreflexion, die eigenen Gefühle, Erfahrungen, Gedanken, sich nochmal bewusst machen, ist erstens nicht leicht, weil wir dabei eben auch mit Themen und Prozessen und Mustern in uns Kontakt kommen, die uns nicht so gefallen. Da kommen wir mit unseren egoistischen Seiten in Kontakt, mit unseren Fehlseiten, die uns nicht gefallen, vielleicht mit bösartigen Impulsen in uns, wo wir aus Egozentrik, aus Verletzung heraus jemanden Böses wünschen, in Gedanken, vielleicht sogar getan haben. Und all das gilt es eben zu reflektieren, und das ist schon mal nicht leicht. Und deswegen geht es auch nicht schnell, weil es braucht Zeit, um sich da selbst auf die Spur zu kommen. Wir haben alle eine Menge Abwehr- und Schutzmechanismen, und diese Mechanismen sind gut und sinnvoll. Die sind entstanden in einer Zeit, wo Sie die wirklich für das seelische Überleben gebraucht haben, in Ihrer Kindheit. Wenn Sie aber als Erwachsener jetzt etwas ändern wollen, dann braucht diese Reflexion eben Zeit. Und nicht nur Zeit ist der Punkt, sondern auch eine Anstrengung, wirklich dahin zu schauen, wo es wehtut in uns, wo wir unklar sind, wo wir unbewusst sind, wo wir aus Motiven handeln, die uns bei genauer Betrachtung gar nicht gefallen, wo wir vielleicht auch über uns erschrecken. Also häufig ist Selbstreflexion ungefähr so angenehm wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Wenn Sie sich so fühlen bei der Selbstreflexion, dann würde ich sagen, dann sind sie, glaube ich, auf einem sinnvollen und guten Weg. Aber zu glauben, das ist eine leichte, schnelle Methode, ist ein großer Irrtum. Irrtum Nummer 2. Das Ziel der Selbstreflexion ist Perfektion. Das Streben nach Perfektion ist ja ziemlich Zeitgeist, sage ich jetzt mal heutzutage. Also es wird überall optimiert, vom Körper über Schlafroutinen, über geistige Prozesse, mentale Prozesse. Wenn man mal so durch die Videos scrollt oder auch Posts scrollt auf verschiedenen sozialen Medien, das Thema sich selbst kontrollieren, sich selbst optimieren, ist absolut in. Und natürlich ist auch Selbstreflexion in diesen Strudel der Selbstperfektion gerutscht. Und das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Gratwanderung. Natürlich geht es in der Selbstreflexion darum, dass wir, jetzt sage ich mal, besser werden. Wir möchten besser werden als die Ausgabe unseres Selbst von gestern. Ja, wenn ich merke, ich habe mich falsch verhalten, ich war ungerecht jemandem gegenüber oder ich habe auch vielleicht eigene Maßstäbe nicht eingehalten, die mir eigentlich wichtig waren. Ja, das kann ja schlichte Sachen sein, wie das Rauchen aufzuhören, sich mehr zu bewegen und. Ja, wir haben ja unsere eigenen Vorstellungen, wo wir uns verändern wollen. Und natürlich klappt das nicht immer und natürlich wollen wir da besser werden. Das große Problem bei dem Anspruch in der Perfektion, der mir da so aber entgegenkommt, und das klingt für mich häufig wirklich nach Perfektion, ist, dass wenn man nach innen schaut, wenn wir uns mal als Menschen wahrnehmen, in unserer Unlogik, auch in unserer ständigen, in dem Hin und Her zwischen dem, was wir wissen, was gut ist und was wir dann tun, was dann vielleicht nicht immer so gut ist, dann werden wir eben feststellen, dass dieser Prozess im Grunde nie aufhört. Wir kriegen ihn etwas bewusster, wir können bestimmte Entscheidungen besser treffen, wir können lernen, besser zu kommunizieren. Aber die Idee, dass es da einen Endpunkt von Perfektion gäbe, der ist einfach grundfalsch. Und ich persönlich glaube, dass schon dieser Anspruch an Perfektion, der einem da häufig entgegenkommt, per se eine Schattenseite ist. Es ist eine Schattenseite, weil sie nicht anerkennt, dass wir Menschen eben nicht perfekt sein können. Niemand ist perfekt. In jedem sind Impulse, die gut sind, in jedem sind Impulse, die schlecht sind, die böse sind. Und meine Ansicht ist, unser Weg als Mensch besteht darin, zum Beispiel zu erkennen, dass das so ist und dass wir damit so umgehen wollen, dass wir mit uns klarkommen und auch mit anderen besser klarkommen. Und ich glaube, es ist sehr viel sinnvoller, dieses Hin- und Hergerissen, diese Polarität zu akzeptieren, anstatt zu versuchen, den Negativen, die Schattenseiten quasi ausrotten zu wollen, um dann perfekt zu werden. Weil in diesem Ausrotten wollen, in diesem Perfekt werden wollen, glaube ich, eben zeigt sich im Grunde eine tiefe, tiefe Schattenseite, die eben das Leben nicht akzeptiert, wie es ist, die Kontrolle über das Leben erlangen will und sei es auch nur das eigene Leben. Und mit ein bisschen Nachdenken und Reflexion denke ich, wird klar, dass Kontrolle in dem Bereich völlig überheblich ist, anmaßend ist. Wir sind null in der Lage, unser Leben umfassend zu kontrollieren. Wir können Einfluss nehmen, wir können es nicht kontrollieren, geschweige denn das Leben anderer Menschen, mit denen wir zusammen sind. Also da ist Perfektion einfach der falsche Maßstab für Bewusstheit. Und darum geht es ja in der Selbstreflexion. Es geht um Selbstbewusstheit, selbst mehr bewusst werden über meine eigenen inneren Gedankenprozesse, Gefühlsprozesse. Da gibt es keine Perfektion, weil es da vermutlich immer ein Mehr gibt. Wir sind halt also ein Mehr im Sinne von, wir können immer bewusster werden. Wir werden nie fertig bewusst sein, weil unser Unbewusstes quasi unendlich ist. Und das zu akzeptieren kann auch entspannen, sich in dem Bereich verbessern wollen, in dem es einem wichtig ist, da dranbleiben. Aber dieser Entwicklungsprozess hat vermutlich kein Ende. Irrtum Nummer 3, der mir häufig begegnet, geht so in die Richtung, ich meditiere doch, also ich gucke doch ganz viel schon nach mir, das ist doch das Gleiche. Das ist ein bisschen eine Erweiterung von dem ersten Irrtum, Nachdenken reicht. Ich will aber nochmal darauf eingehen, einfach weil es natürlich mittlerweile Meditation zu sich gucken hat ja eine starke Entwicklung genommen in den letzten Jahrzehnten. Es ist sehr, sehr verbreitet, es hat auch kein Fremdwort mehr, selbst in Bereichen wie Führungsentwicklung, also im Unternehmensbereich, wird man heute nicht mehr schräg angesehen, wenn man sagt, dass man meditiert. Das war vor 2-3 Jahrzehnten ja noch völlig anders. Nun gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meditationsmethoden und ich wage hier auch, will überhaupt nicht behaupten, dass ich alle kenne, natürlich nicht alle kenne und auch nur die wenigsten überhaupt eine Ahnung von habe. Ich kann ja hier nur zurückmelden, was ich halt von vielen Teilnehmern immer wieder mitkriege. Habe selbst mal mich eine Weile mit Buddhismus und buddhistischen Meditationsmethoden beschäftigt, auch mal eine Weile praktiziert. Aber eine meiner Schattenseiten ist, dass ich einfach nicht diszipliniert genug bin. Deswegen habe ich das wieder nicht geschafft. So, was das Problem ist bei vielen Meditationsmethoden, darauf will ich jetzt einfach mal eingehen, ist, dass sie halt häufig die Distanz suchen von inneren Prozessen. Das Distanzieren, das nicht in etwas hineingehen, in Gefühle und in die innere Wahrnehmung, in das innere Erleben, sondern in die Distanz gehen. Das wird dann häufig als achtsames Betrachten bezeichnet, als Detachment, also als nicht anhängen an den Themen, die da in einem sind, vor allem natürlich an Gefühlen, an Gedankenprozessen und so weiter. Und ich will das gar nicht, mir geht es nicht darum, das abzuwerten. Das hat eine absolut berechtigte Funktion. Mein Eindruck ist nur durch die Arbeit mit Klienten, dass man dabei manchmal die Bereiche, in denen es aber genau dieses Hineinfühlen braucht, in den Körper auch das Hineinfallen lassen in Gefühle, wo man halt auch wieder ein Stück weit erstmal unbewusst werden muss, weil Gefühle sind unbewusst, die entstehen unbewusst und die kriegen wir auch nicht komplett unter Kontrolle. Dieses sich hineinfallen lassen, dieses sich hineinspüren und nicht immer wegmeditieren, wegdenken, sich davon trennen innerlich, das kann eben dazu führen, dass man genau die Entwicklungsbereiche, sage jetzt mal wieder, geschickt ausblendet, an denen man aber eigentlich hingucken müsste. Und das ist halt ein bisschen eine Gefahr, wenn man denkt, dass Meditation per se das Gleiche sei wie Selbstreflexion, jetzt so wie wir es vor allen Dingen verstehen. Denn die Selbstreflexion aus unserer Sicht muss die emotionalen Prozesse mit einschließen. Also das sind im Grunde ja sehr körperliche Prozesse, wenn sich Gefühle zeigen und diese nicht gleich wieder sozusagen wegzutun, in die Distanz zu gehen, sondern mal zuzulassen. Das hat sich einfach als sehr, sehr wichtig und hilfreich erwiesen, weil genau in diesen unbewussten emotionalen Prozessen stecken sehr, sehr viele Erkenntnisse, warum wir eben sind, wie wir sind. Auch in diesen emotionalen Schattenseiten stecken sehr viele Erkenntnisse, wie sie eben entstanden sind, warum sie sich entwickelt haben. Und diese Erkenntnis brauchen wir ja, um uns dann weiterzuentwickeln. Und deswegen ist eben Meditation nicht immer das beste Hilfsmittel, wenn es darum geht, diese Selbstreflexion durchzuführen. Denken ist gut, fühlen und denken ist eben besser. Und das ist ein Punkt, den ich einfach mal anregen möchte. Irrtum Nummer 4. Selbstreflexion ist oder macht egoistisch. Das ist ein häufiger Vorwurf, auch eine häufige Rückmeldung, die natürlich auch Teilnehmer kriegen, wenn sie dann sich zunehmend mit Selbstreflexion beschäftigen, dass ihr Umfeld sagt, also du guckst schon genug nach dir, jetzt guckst du noch mehr nach dir und dann wirst du noch egoistischer. Und so die Idee, dass Selbstreflexion zu noch mehr Egozentrik und zu noch mehr Egoistik führt. Da ist ja ein Stück weit natürlich ein wahrer Kern drin, denn Selbstreflexion heißt ja eben, dass ich über mich nachdenke, mich besser auch emotional zu verstehen suche, meine Gefühle, meine Bedürfnisse bewusster bekomme. Und logischerweise, wenn ich diese meine Bedürfnisse bewusster erlebe, habe ich eine Tendenz natürlich auch, wenn ich sie als nicht erfüllt sehe, dazu zu stehen und zu sagen, was ich brauche, was ich möchte. Und wenn man vorher eher funktioniert hat und mehr darauf geachtet hat, dass es anderen gut geht als einem selber, dann kommt es natürlich im Umfeld schnell als egoistisch an, was eben auch heißen kann, hey, du funktionierst nicht mehr so, wie ich das jetzt ganz so egoistisch will. Also lass das bitte, sei wieder so, wie ich dich haben will. Also das muss man auch erkennen, diese Rückmeldung kann eben im Grunde auch nur das ist ein eigener egoistischer Impuls, die anderen so haben zu wollen, dass sie wieder mir gut tun und nicht hier rumnerven und rumstören mit ihren eigenen Bedürfnissen, die sie sich erfüllen wollen. Das ist eine Seite daran und das kann natürlich, wenn man Selbstreflexion ernst nimmt, schon dazu führen, dass man eine Weile eben mehr zu sich guckt. Und das hat diese Aspekte von Egozentrik. Aber aus der Entwicklungsforschung wissen wir auch, dass für jede psychologische Weiterentwicklung brauchen wir eben diesen Zeitraum und diesen Impuls, erstmal wieder hinzugucken, was will ich denn wirklich? Ja, und das ist ein Stück weit eine Regression zu mir, zu meinen eigenen egoistischen Bedürfnissen, meinen eigenen egoistischen Wünschen. Die Idee der Selbstreflexion ist aber, dass natürlich, wenn ich mir das bewusst mache, ich wieder dahin zurückfinde, meine Bedürfnisse genauso ernst zu nehmen wie die der anderen. Also es geht in der Selbstreflexion nicht darum, dass ich dann egoistisch meine eigenen Wünsche durchdrücke, sondern eben, dass ich auch erkenne, dass ich im Grunde ja natürlich total darauf angewiesen bin, auf andere Menschen, gerade auch für meine wesentlichen Bedürfnisse, wie Zugehörigkeit, geliebt werden, angenommen werden, Unterstützung und. Wir sind ja zutiefst soziale Wesen. Das heißt, jede Selbstreflexion, die, sag ich mal, vernünftig durchgeführt wird, wird das natürlich auch die mehr egoistischen Impulse wieder in einen Kontext setzen, wo ich sehe, ja, ich brauche andere Menschen und will ja auch andere Menschen. Das heißt, dieser Vorwurf, Selbstreflexion ist oder macht egoistisch, ist, wenn er kommt, meistens ein Impuls, dass man sich verändert in einer Art, die den anderen wieder nicht gefällt. Und das kann eben häufig auch sehr egoistisch sein. Das heißt, da muss man immer noch mal genauer hinschauen. Irrtum Nummer 5, und das wäre dann auch schon der letzte in dieser Reihe heute. Selbstreflexion brauche ich nicht. Ich habe keine Probleme. Ich hatte eine glückliche Kindheit etc. pp. Ja, das habe ich auch geglaubt, bevor ich hingeguckt habe, wie meine Kindheit wirklich war. Und warum Kindheit, warum glückliche Kindheit oder was heißt glückliche Kindheit oder wo sehen wir da problematische Aspekte? Vorausschicken möchte ich, es geht nicht darum, in dieser Persönlichkeitsentwicklung, in dieser Reise darum, dass man sozusagen jetzt dann sagt, ich habe eine schreckliche Kindheit, meine Eltern waren schlimm und. Darum geht es nie. Sondern es geht darum, dass wir ganz realistisch hinschauen, welche Bedürfnisse waren bei mir in der Kindheit erfüllt. Das ist gut und schön. Das hat ja auch dazu beigetragen, dass ich heute lebe und halbwegs gut überlebe. Aber es gab in jeder Kindheitsphase, und ich betone in jeder, Aspekte, wo kindliche Bedürfnisse eben nicht erfüllt oder sogar verletzt wurden. Und das hat in den allerseltensten Fällen damit zu tun, dass Eltern das absichtlich oder bösartig machen. Ich will nicht ausschließen, dass es das gibt. Das hören wir leider auch immer wieder. Nur das sind zum Glück immer noch Einzelfälle, dann teils schon pathologische Fälle. In den allermeisten Fällen passiert schlicht das, dass natürlich die Eltern auch nur Menschen sind mit eigenen Schattenseiten, mit einer eigenen Biografie, in der auch viele unerfüllte Bedürfnisse waren, in der sie gelernt haben, damit umzugehen, mit anderen Menschen zu leben. Und in diesem Zusammenleben, in ihrer Art der Kommunikation zeigen sich natürlich dann diese Schattenseiten, sei es, dass sie nicht gelernt haben, emotional offen auf andere Menschen zu reagieren, sei es, dass sie keine Empathie gelernt haben in der Kindheit. Und diese Muster geben natürlich Eltern an ihre eigenen Kinder unbewusst weiter. Und das ist das, was wir meinen. Selbstreflexion deckt diese Themen auf. Und das Problem ist eben auch hier wieder, wir sind alle Meister im Selbstbetrug. Und wir sehen alle den Splitter im fremden Auge immer leichter als den Balken im eigenen. Und da schließe ich mich ausdrücklich 100% ein in diese Aussage. So, aber schon wenn ich mir bewusst bin, dass ich dazu neige und geübt bin, die eigenen schwierigen Aspekte in meiner Biografie auszublenden, dann hilft es mir da eben mal länger dabei zu bleiben und genauer hinzugucken und auch zu schauen, wo bin ich denn empfindlich, wo reagiere ich sehr empfindlich und wo könnte sich das entwickelt haben in meiner Kindheit. Und das schließt jetzt auch so ein bisschen wieder den Kreis zum Irrtum Nummer 1. Und das ist natürlich nicht leicht und geht jetzt auch nicht, indem ich einfach mal 5 Minuten irgendwelche Fotos in meinem Bilderalbum anschaue und denke, wie schön das doch alles war. Nein, das funktioniert eben nicht. Sondern das braucht eben wirklich ein aktives Auseinandersetzen mit meistens erstmal Konfliktthemen im Alltag. Das ist häufig der Ausgangspunkt. Aber dann eben die 180-Grad-Drehung zu mir, die Selbstreflexion zur eigenen Geschichte, zur eigenen Biografie, zu eigenen Erfahrungen, zu meinen Verletzungen, die eben in diesem Bereich in den allermeisten Fällen die Wurzel und den Anfang in den ersten Lebensmonaten, Jahren haben, so bis frühe Pubertät, sage ich mal. Und es ist extrem wichtig und hilfreich, diese Aspekte zu erkennen. Wie gesagt, nicht um den Eltern dann Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern einfach um sich selbst besser zu verstehen, die eigenen Empfindlichkeiten besser wahrzunehmen. Denn erst dann können sie daran arbeiten, diese Themen zu verändern, selbstbewusster vielleicht zu werden, empathischer zu werden, offener zu werden und. Und darum geht es ja in dieser ganzen Geschichte. Denn wenn wir daran alle arbeiten, bin ich sicher, haben wir doch einen positiven Ausblick auf unser gemeinsames Zusammenleben. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist das nötiger denn je. Gut, das waren mal meine populärsten 5 Missverständnisse zur Selbstreflexion. Wie gesagt, wenn Sie Kommentare, Fragen, Anregungen haben, freue ich mich sehr über Rückmeldungen. Schicken Sie mir entweder eine E-Mail, eine WhatsApp-Sprachnachricht, wie auch immer, heutzutage vielfältige Möglichkeiten, Instagram-Account, alles da. Sie finden das alles in den Shownotes, also hier in den Notizen zum Podcast oder auf der Homepage www.knotenlösen.de. Knotenlösen wie die Knoten lösen, ein Wort mit oe.de. Dort finden Sie alle Kontaktdaten und natürlich auch diesen Podcast zum Nachhören. Dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich wieder für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, wo immer Sie mich gerade hier im Ohr rumtragen. Vielleicht tagsüber beim Bügeln oder Abwaschen oder Laufen und Joggen oder zum Einschlafen. Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, einen schönen Tag noch oder eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.